Vorab ein kleiner Werbeblock in eigener Sache. Wir von Hello Agile bieten auch in 2026 regelmäßig unser New Leadership Professional Training an. Ein 3-Tage-Format für alle, die Führung als Haltung, Klarheit in Rollen und bewusste Zusammenarbeit verstehen, statt als reine Positionsmacht. Dabei lernst du praxisnah, wie du psychologische Sicherheit fördern, Konflikte produktiv in Entscheidungen und Verbesserungen übersetzen, Rollen und Meetings strukturieren und in dynamischen Umfeldern souverän führen kannst. Das Training kombiniert greifbare Modelle, Praxissimulationen und konkrete Tools, die du sofort im Alltag einsetzen kannst. Alle Infos und Termine findest du in den Shownotes oder direkt auf helloagile.de. Unser New Leadership Training passt auch super zum Thema der heutigen Folge, die Psychologie der Macht. Denn wer sich mit ihr beschäftigt, merkt schnell, dass Führung weit mehr sein muss als ein Etikett im Organigramm. Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Ich bin Konstantin und möchte gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen herausfinden, wie modernes Arbeiten Mitarbeitende zufriedener und Unternehmen erfolgreicher macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und Agilität. Zwei vielschichtige Themenbereiche. In diesem Podcast tauchen wir gemeinsam in all ihre Facetten ein. Heute bin ich, Konstantin, wieder euer Host. Bei Hello Agile bin ich für LEGO Serious Play verantwortlich und führe einerseits Kunden mit dieser Kreativmethode durch individuelle Workshops und Events und bringe andererseits interessierten LSP in unseren Trainings bei. Inhaltlich interessiere ich mich besonders für alles rund um die Begriffe Führung und Leadership. Heute darf ich Carsten Schermulli begrüßen. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie und Direktor des Instituts für New Work und Coaching an der SRH in Berlin. Und damit ein Experte für das neue Arbeiten. Außerdem ist er Unternehmensberater, Trainer und Autor. Letztes Jahr kam sein jüngstes Buch auf den Markt, Die Psychologie der Macht. Wie sie uns und das Zusammenleben prägt. Erschienen bei Haufe. In dieser Folge von Unboxing New Work reden wir über diese Psychologie der Macht, worum es sich dabei überhaupt handelt und warum wir einen bewussten und verantwortungsvollen Umgang mit ihr pflegen sollten. Carsten, ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, lieber Konstantin.
Schön, dass du da bist. Und bevor wir in das Thema starten, Carsten, ich habe ein Zitat von dir gelesen. Im 13. Jahrhundert haben die Menschen auch zu Hause gearbeitet. New Work muss so viel mehr als Homeoffice sein. Und jetzt als kleiner Check-in an dich die Frage, was ist denn New Work?
Das ist keine einfache Frage, weil es da unfassbar viele Definitionen gibt. Wir führen jedes Jahr das New Work Barometer durch. Da haben wir 4 verschiedene, die wir anbieten. Einmal die klassische von Friedrich Bergmann, dann aus der New Work Charta heraus abgeleitet, was New Work ist. Und das etwas banalere Verständnis, dass Homeoffice irgendwie New Work sei. Wir sind ein bisschen, das ist die 4. Definition, ein bisschen weitergegangen als der Friedrich Bergmann, haben uns an dem orientiert, bei dem immer wichtig war, dass Arbeit etwas wird, was Menschen stärkt. Und deswegen sind wir in der Psychologie beim Thema Empowerment, wenn wir über New Work sprechen. Das heißt, für uns sind New Work Maßnahmen, die darauf zielen, das psychologische Empowerment von Menschen zu stärken. Also das Erleben von Sinn, das Erleben von Selbstbestimmung, das Erleben von Einfluss und Kompetenz. Und das sind, glaube ich, auch die Dimensionen, wenn man Bergmann sich ein bisschen genauer anschaut, die dem besonders wichtig waren. Er hat es nur damals nicht definiert und auch nicht operationalisiert. Und mit diesem psychologischen Zugang können wir relativ gut auch feststellen, ob denn eine Maßnahme überhaupt diese Dimension stimuliert oder das nicht der Fall ist.
Ja, spannend. Und für die Hörerinnen und Hörer, die noch dein Buch noch nicht kennen, und die werden es bald kennenlernen in unserer Podcast-Folge, du bist jetzt schon näher ins Thema eingestiegen, als es jetzt die Begrifflichkeiten vielleicht ausmachen. Zu Empowerment, da kommen wir auf alle Fälle noch. Aber um näher ins Thema reinzukommen, noch eine andere Frage an dich. Wann hast du dich denn selbst das letzte Mal mächtig gefühlt?
Also, Macht ist ein alltägliches Phänomen, also in jeder sozialen Interaktion schwingt das mit. Es gibt 2 große sozialpsychologische Dimensionen, das ist einmal die Affiliationsdimension und das andere ist die Dominanzdimension, die stark mit Macht assoziiert ist und die ist eigentlich in jeder sozialen Interaktion aktiv. Wenn ich jetzt anfangen würde, dir keine Antworten zu geben, dann hätte ich auch eine gewisse Machtposition. Genauso könntest du mir irgendwelche überraschenden oder fiesen Fragen stellen und wärst damit auch in einer Machtposition. Heute Morgen habe ich die Brotboxen für meine Kinder gemacht und hatte sozusagen die Möglichkeit, da leckere Ressourcen hineinzustecken oder weniger leckere oder am Ende sogar gesunde Alternativen. Also Macht ist etwas, was nicht auf bestimmte Peak-Elemente, wenn man irgendwie vor einer großen Gruppe steht und einen Vortrag hält, irgendwie dafür nur reserviert ist, sondern das ist etwas, was alltäglich ist, was in jeder sozialen Interaktion auch mitschwingt. Und wann habe ich mich das letzte Mal mächtig gefühlt oder Machtgefühle erlebt? Jetzt gerade und auch vor einer Stunde, als ich beim Friseur war. Das sind ganz normale Gefühle und soziale Dimensionen, die kontinuierlich sozusagen mitschwingen.
Also du bist dir auch selbst diese Alltäglichkeit der Macht bewusst. Ich sag dir, wie ich auf die Frage kam. Ich habe mir nämlich selber die Frage gestellt, wann habe ich mich das letzte Mal mächtig gefühlt? Und jetzt vielleicht nicht so in dem speziellen Kontext, wie du es in deinem Buch erklärst, sondern wie ich jetzt klassischerweise Macht verstanden hätte. Und es ist natürlich ein Gefühl, was ich jetzt nicht unbedingt haben möchte, weiß nicht. Es ist, das schreibst du auch in deinem Buch an der Stelle ganz schön, dass es bei uns nicht besonders oder in Deutschland im Deutschen nicht besonders positiv konnotiert ist, Macht. Und das Einzige, was mir eingefallen ist, ist die letzte Monopoly-Runde vor Weihnachten, als man mir den Sieg nicht mehr nehmen konnte mit meinen Hotels. Da habe ich mich, glaube ich, im klassischen Sinne mächtig gefühlt oder hätte den Begriff vielleicht auch akzeptiert dafür. Aber im Alltag würde ich jetzt nicht sagen, dass ich mich mächtig fühle, auch wenn deine Erklärung natürlich absolut zutrifft.
Ja. Naja, aber das ist so grundsätzlich, wie wir mit Macht umgehen, ne? Das ist so ein bisschen in der Schmuddelecke und ich habe da damit nichts zu tun und das ist irgendwie reserviert für ganz besondere Situationen und für ganz besondere Menschen. Und das sehe ich als eine Herausforderung an, das vielleicht auch zu verändern, weil so kann die Macht auch ein bisschen mit uns machen, was sie möchte, wenn wir sie so in die Schmuddelecke packen und sagen, naja, das ist ja nur für PolitikerInnen reserviert oder für ganz besondere Situationen, wo man gar nicht mehr sich auch herauswinden kann, dass man in der Situation halt irgendwie mächtig war. Aber bist ja schon mächtig bei der Auswahl deiner Podcast-Gäste oder wenn du in einem Workshop mit deinen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeitest, allein schon bei der Frage, wer jetzt den Workshop bekommt oder wie gut der bezahlt wird und was auch immer. Das sind ja ständig Situationen, in denen auch Macht und die verwandten Phänomene wie Status oder auch Dominanz irgendwie zum Tragen kommen. Ich glaube, wir brauchen da mehr Aufmerksamkeit und vor allem auch die Akzeptanz, dass das etwas ganz Normales ist. Und über die zweite große Dimension in der Sozialpsychologie, da reden wir ständig drüber. Da werden ganz viele Bücher publiziert über die Liebe, über die Affiliation, über Zuneigung oder Nicht-Zuneigung. Da wird ganz viel gesprochen und diskutiert, aber über Dominanz, über Macht eher selten. Und das ist etwas, was Unternehmen prägt, was unsere Gesellschaft prägt, was jede Familie auch prägt. Ja, und da haben wir auch nicht immer gleiche Machtverhältnisse in Familien. Und dadurch ist das etwas, was den Alltag bestimmt. Und da sollten wir reflektierter zumindest damit umgehen.
Könnte man auch ein bisschen salopper sagen, wir müssen uns ein bisschen lockerer machen im Umgang mit Macht, damit wir dieses Konzept überhaupt in Gänze fassen können.
Ja, lockerer und aufmerksamer und reflektierter. Und momentan ist auch ein Problem, dass wir genau das nicht tun und die Phänomene, die Macht antriggert, die Macht auslöst, auch nicht gut im Griff haben. Und deswegen glaube ich auch gesellschaftlich oder auch in den Organisationen vielleicht auch den einen oder anderen Fehler machen dadurch.
Bevor wir jetzt noch tiefer einsteigen, jetzt haben wir den Begriff so ein bisschen eingekreist, aber könntest du zumindest für unseren Podcast eine kleine Arbeitsdefinition dafür geben, was überhaupt Macht ist?
Versuch's. Es gibt auch da wiederum ganz, ganz viele verschiedene Definitionen, auch Definitionen, die aus der Soziologie kommen. Ich bin Psychologe, deswegen würde ich es eher psychologisch definieren wollen. Und auch dort gibt es verschiedene zur Auswahl. Die bekannteste und auch am häufigsten genutzte Definition ist die, dass es sich bei Macht um Ressourcen dreht. Dass also jemand Ressourcen hat, die zum einen wertgeschätzt werden und zum anderen asymmetrisch verteilt sind. Und mit diesen Ressourcen kann ich auf andere Menschen oder Lebewesen auch einwirken. Das heißt, unterm Strich habe ich etwas, was ein anderer oder eine andere nicht hat. Und das funktioniert aber auch nur, wenn der oder die andere das wahrnimmt und auch wertschätzt, was der oder die andere hat. Also beispielsweise bei meinen Kaninchen, ich poste ja manchmal über meine Kaninchen und über die habe ich Macht in dem Moment, wenn ich mit meiner Tüte Leckerlis komme. Ja, aber die Voraussetzung ist, dass sie auch hungrig sind. Und dann lassen sich die Kaninchen sogar streicheln. Ja, was sie normalerweise relativ eklig finden, weil sie dann nach Mensch riechen und dann sich erstmal irgendwie sauber lecken müssen. In dem Moment, wenn ich rauskomme und habe diese Ressourcen und kann ihnen was anbieten, dann sind die auf einmal ganz folgsam. Ja, kommen an, sind lieb, lassen sich streicheln. Wenn die satt sind, drehen die mir den Rücken zu oder machen halt irgendwas. Das heißt, ich habe null Macht über sie. Ich kann überhaupt nicht auf sie Einfluss ausüben. Ich kann überhaupt nicht auf sie einwirken. Und dadurch ist Macht etwas, was sehr dynamisch ist. Das kann sich sehr, sehr schnell verändern, wenn ich die Ressourcen nicht mehr habe oder die nicht wahrgenommen werden oder nicht mehr attraktiv sind, dann ist auf einmal die Macht weg. Also das ist was sehr Dynamisches und es ist etwas sehr Soziales. Also da gehören immer mehrere Lebewesen, mehrere Menschen dazu, sodass überhaupt erst Macht wirksam wird. Das ist kein Phänomen, was sozusagen alleine zu Hause vorm Fernseher dann auch praktiziert wird, sondern in sozialen Situationen.
Also aus deinen Leckerlis wird erst dann eine Macht, wenn es auch Kaninchen dazu gibt, die scharf
Natürlich.
auf die Leckerlis sind. Genau.
Genau, also wenn ich meinen Kindern die Leckerlis, das ist so ein Trockenfutter, wenn ich denen das irgendwie anbiete,
Bist du
dann habe ich
ohnmächtig?
damit null Chance, sie irgendwie zu bewegen, irgendetwas zu tun. Ja.
Ja, spannend. Das versteht man natürlich sofort, wenn wir jetzt ins Büro gucken, wo wir uns ja mit Work und New Work bewegen. Oder sagen wir es noch anders in die Wissensarbeit. Was sind da solche Ressourcen, die man klassischerweise hat? Also wenn ich an Macht und Büro denke, dann denke ich natürlich auch gleich an Stromberg und dass er Chef ist über seine Mitarbeitenden in der Schadensregulierung. Aber was hat Macht mit der Position zu tun, die ich im Unternehmen habe? Das ist das Erste, woran
Ja.
ich denke. Und was gibt es so drumherum noch für Ressourcen
Ja.
in der Wissensarbeit?
Ganz unterschiedliche. Also die Positionsmacht gibt es natürlich als eine Quelle, dann gibt es aber die Expertisemacht oder auch die Informationsmacht. Ich habe in Betrieben Belohnungsmacht oder auch die Bestrafungsmacht. Dann gibt es die Möglichkeit, über charismatische Macht auf Menschen einzuwirken oder auch die Situation, dass ich mit Moral, also mit moralischer Macht versuche, dann auch auf Menschen einzuwirken und das als Ressource irgendwie benutze. Und dadurch ist eigentlich auch gar nicht so festgeschrieben, dass nur Führungskräfte mächtig sind, ne? Also gerade beim Thema Expertisemacht oder Informationsmacht, da sind ja die Mitarbeitenden häufig im Lead. Also die wissen viel mehr beispielsweise über das Fachgebiet als die Führungskraft und können darüber auch mächtig sein oder vielleicht auch eine Führungskraft beeinflussen. Oder wenn ich ganz wichtige Informationen habe, beispielsweise mein Chef bescheißt bei der Steuer oder geht irgendwie fremd und hat eine Affäre mit der Sekretärin oder was auch immer, dann kann ich auch damit auf den Chef oder die Chefin Einfluss nehmen. Oder wenn ich vielleicht hierarchisch relativ weit unten bin, aber irgendwie der Patenonkel vom besten Kunden bin, der jedes Jahr irgendwie ganz toll bei uns einkauft und so weiter, dann kann ich auch unfassbar mächtig sein in so einer Organisation. Also Positionsmacht ist durchaus wichtig und ist auch, glaube ich, die am häufigsten verbreitete Version von Macht. Wir haben das auch im New Work Barometer nachgewiesen, dass das am häufigsten auch genutzt wird, zumindest in deutschen Unternehmen. Aber es gibt noch sehr viele andere Machtformen. Und das ist was Dynamisches und es ist nicht nur so, dass ja die Führungskräfte mächtig sind und sich als mächtig erleben, sondern das kann auch für Mitarbeitende so gelten. Und auch in Familien ist das so, dass nicht nur der Papa und die Mama Macht haben, sondern Kinder können, wenn sie dann auf einmal auf Toilette müssen, in einer schwierigen Situation oder das Essen verweigern oder was auch immer, auch über Ressourcen ja, auf die Eltern Einfluss nehmen. Also das ist nicht immer so ganz klar, wer hat jetzt hier gerade in der Situation die Macht. Das kann schnell wechseln und das ist ein sehr dynamisches Geschehen.
Ja. Du, das hast du auch eben schon erwähnt, beiläufig, das Charisma als Machtressource. Das ist auch etwas, was du in deinem Buch ausgiebiger beschreibst. Ich habe mich gefragt, ist das Charisma auch so, wie du es dann im Buch beschreibst, nicht am Ende eher ein Überbegriff für Sozialkompetenz, für Rhetorik, vielleicht auch sogar für Aussehen und so weiter, Dinge, die man gar nicht so richtig auseinanderdividieren kann. Genau, ist ja überhaupt nicht unumstrittener Begriff, das Charisma, ob es das wirklich gibt und was das überhaupt ist. Aber du hast dem mehr Raum eingegeben, also ist da schon
Ja.
mehr dahinter auch.
Genau, weil ich auch gerade spüre und sehe, dass wir in eine Welt hineinwachsen, in dem Emotionen, Charisma immer wichtiger wird. Also die Expertise macht, habe ich so das Gefühl, die geht uns so ein bisschen gerade flöten. Wir gehen so rüber in das Zeitalter des Bullshits, wo irgendwie ja auch teilweise Orte der Expertise auch irgendwie schlecht gemacht werden, Hochschulen, Universitäten, statistische Behörden und so weiter, und wo jeder auch alles irgendwie publizieren kann, wie er denn möchte und sich dann auch in den sozialen Medien Bubbles entwickeln und wo dann tatsächlich charismatische Mikrotaktiken dann besonders gut durchschlagen. Ja, um dann auch Menschen beeinflussen zu können. Und deswegen habe ich dieser Machtressource etwas mehr Raum dann auch gegönnt. Es ist früher so gewesen, dass man dachte, das hat was mit der Persönlichkeit zu tun. Also Menschen sind mit besonderen, teilweise magischen Kräften ausgestattet, die auf andere dann eine besondere Wirkung haben. Ja, also die Religionsgründer oder gewisse Diktatoren, ja, dass die besondere charismatische Kräfte haben, die in der Persönlichkeit begründet sind. Und dass es halt solche auserwählten, besonderen Menschen gibt, die halt einen besonderen Blick haben und so weiter. Und heute weiß man, so ist das nicht. Das sind eher Mikrotaktiken, Mikroverhaltensweisen, die erlernbar sind, die dann dazu führen, dass dieses charismatische Geschehen, diese charismatische Dynamik dann auch sich entwickeln. Und das sind Taktiken, die erlernbar sind. Also es gibt mittlerweile mehrere Studien, wo ganz normale Menschen für einen Tag trainiert wurden in solchen Taktiken, in solchen Verhaltensweisen. Es gab eine Kontrollgruppe, man hat vorher die Informationen gesammelt, wie charismatisch werden diese Menschen wahrgenommen. Man hat es nach der Intervention getan. Man hat verschiedene auch Gruppen befragt, also die Kollegen, aber auch die Führungskräfte, die Mitarbeiter, und zeigte sich in allen Gruppen, dass sozusagen im Vergleich zur Kontrollgruppe selbst bei so einer kurzen Intervention diese Charisma-Wirkung zugenommen hat. Und das sind solche Verhaltensweisen wie eine positive Zukunftsvision zu entwickeln. Ja, also dass man die Bedürfnisse der Follower, der Gefolgschaft irgendwie versucht zu lesen und für die eine positive Zukunftsvision entwickelt. Diese Zukunft muss nicht immer zukunftsbezogen sein. Also ich kann auch die Zukunft aus der Vergangenheit irgendwie versuchen auch anzustreben, indem ich sage, hey, wir machen Deutschland, Amerika wieder genauso wie in den 50er Jahren oder was auch immer. Das kann auch eine Zukunftsvision sein, die funktioniert sogar teilweise ziemlich gut. Also ich muss irgendwie die Bedürfnisse kennen, an denen andocken. Dann muss ich meistens Vertreter eines radikalen Wandels sein, dass ich irgendwie darstelle, hey, mit mir wird das irgendwie auch alles anders. Funktioniert meistens nicht in stabilen Systemen, wo auch Stabilität erwünscht ist. Dann sind das solche rhetorische auch Verhaltensweisen, teilweise rhetorische Kniffe, die arbeiten relativ stark mit Metaphern, ja, dass man in Bildern arbeitet. Damals, als ich mein Unternehmen in der Garage gegründet habe und aus der Dunkelheit nach oben geführt habe, ja, das wird stark mit Metaphern, mit Bildern gearbeitet, sehr selbstbewusst wird aufgetreten, mit viel Emotionen, ja, so dass man starke Emotionen dann auch einsetzt, dann wird mit Struktur gearbeitet. Erstens werde ich das machen, zweitens werde ich das machen und als drittens, ihr glaubt es gar nicht, dann kommt auch noch das. Ja, also, und das sind solche Taktiken, Verhaltensweisen, die sind relativ leicht erlernbar und deswegen ist das durchaus auch eine durchaus gefährliche Machtressource, weil wenn man weiß, wie es funktioniert, kann man das auch relativ einfach praktizieren. Und
entwaffnet das dann diese Ressource nicht auch wieder? Also wenn man kann ja ein Konzept auch nehmen und so das erklären, was passiert ist. Also der Machtverlust der Experten gründet ja wahrscheinlich auch darin, dass Informationsfluss egalisiert wurde. Also wenn jeder Zugriff auf Öffentlichkeit hat durch soziale Medien, dann verlieren die Experten ihren besonderen Zugang zur Verbreitung von Informationen und ihre Macht sinkt auf dem Level.
Ja.
Und das gibt natürlich denen wieder Auftrieb, die ihre Macht eher im Charisma verorten.
Ja. Oder in
aber
der
wenn
Moral.
Man dann diese Waffe kennt, diese Machtressource Charisma, dann wäre das dann Plädoyer für die Experten zu sagen, ihr müsst mehr auf Charisma gehen? Mit eurer Expertise?
Also ich glaube, und das ist auch Zielsetzung des Buches gewesen, dass Aufklärung da was bewirken kann. Also wenn ich weiß, okay, jetzt wird die Rede genau so aufbereitet mit dem Spannungsbogen, mit dem Bild, mit der Metapher, damit das irgendwie funktioniert. Ich glaube, da kann man sich auch ein bisschen immunisieren. Und dennoch ist Charisma relativ wirkmächtig, weil es das Selbstkonzept verändert von Menschen, also wie ich mich selbst erlebe, wie ich mich selbst auch fühle. Da gibt es so einen Transformationsprozess, dass auf einmal die Arbeit, die ich geleistet habe, bedeutsamer wird, dass das mühselige Tun auf einmal sinnvoller erscheint, dass ich so eine Verbindung dann auch spüre zu demjenigen, der das Charisma einsetzt und dass man sich dann auch untereinander ein Stück weit auch ansteckt. Also vielleicht kann das helfen, aber gerade bei dieser Ansteckung, da muss ich schon auch gut hinschauen oder auch ganz schön gefestigt sein, um mich dem zu entziehen. Aber ja, das ist etwas, was vielleicht helfen kann, um sich auch ein bisschen zu immunisieren. Und die Frage, sollten auch Expertinnen und Experten Charisma nutzen? Ich würde vorschlagen, ja. Also auch ein Koalitionsvertrag könnte durchaus mit einer Vision versehen sein, dass man sagt, okay, das ist unsere positive Zukunftsperspektive, das wollen wir mit diesem Land erreichen und dass man da vielleicht auch mal in Bildern spricht, was dann da vielleicht auch langfristig angestrebt wird. Und natürlich können auch WissenschaftlerInnen rausgehen und beispielsweise bei LinkedIn ihre Forschungsergebnisse auch präsentieren. Nur ist das häufig auch nicht die Gruppe, die alle WissenschaftlerInnen gerne erreichen, sondern da ist einfach eine andere Zielgruppe dann eher im Fokus. Aber ja, das ginge jetzt auch für Expertinnen und Experten und könnte vielleicht auch dabei helfen, den Bedeutungsverlust der Expertise macht, etwas zu, ich sag mal, kompensieren.
Ja, und am Ende bist du ein Beispiel für so einen Experten, der mit seinem Wissen charismatisch in die Öffentlichkeit geht, wenn ich das mal so sagen darf. Und ein Beispiel dafür, wie man es vielleicht machen könnte oder ergänzen könnte, seine Expertenmacht durch Charisma.
Über Kaninchenposte und Versuch.
Ja, es wird zugänglicher, auf alle Fälle.
Es wird auf jeden Fall zugänglicher, das stimmt. Und ich bin mir da auch nicht zu schade. Und ich finde irgendwie, das gehört sich auch so, aber das ist vielleicht auch, weil ich bin zwar habilitiert, aber trotzdem in meiner Seele und auch von der Position her Fachhochschulprofessor, das ist uns aber auch nochmal anders in die Pflichten geschrieben, ne? Dass man als Fachhochschulprofessor auch viel, viel stärker auch die Öffentlichkeit oder auch die Praxis im Blick hat und das auch irgendwie als eine Dienstaufgabe wahrnimmt, dass man nicht nur unter sich bleibt, sondern tatsächlich die Praxis versucht auch ein Stück weit ja, zu informieren.
Ja, das ist spannend. Jetzt haben wir ganz viel über Charisma im Speziellen gesprochen, als Machtressource. Ganz allgemein zurück zur Macht. Das klang jetzt auch schon an bei Gefolgschaft zum Beispiel, bei gegenseitiger Beeinflussung. Du schreibst auch ein Kapitel zu den Metamorphosen der Macht, so nennst du das. Da steckt nichts anderes dahinter, als dass Macht Menschen auch verändert. Wie verändert Macht denn die Mächtigen und vielleicht auch die Geführten oder die Ohnmächtigen?
Ja, beide Seiten. Wichtig ist, dass man unterscheidet zwischen stabiler und instabiler Macht. Wenn Macht stabil ist, hat sie Konsequenzen, die, ja, ich sag mal, wenn ich jetzt bewerten würde, eher ungünstige langfristige Konsequenzen hat für den Machthabenden. Und das ist einmal auf der Ebene der Gefühle, auf der Ebene der Wahrnehmung, aber auch auf der Verhaltensebene. Auf der Ebene der, in Anführungszeichen, Gefühle ist es so, dass Empathie und Mitgefühl tatsächlich relativ stabil nach unten geht, wenn ich längere Zeit in einer stabilen Machtposition bin. Längere Zeit, das kann aber auch schon eine halbe Stunde sein, ne? Also wenn ich eine halbe Stunde lang Menschen, Studierende in eine Machtposition bringe, dann schneiden die danach bei einem objektiven Empathietest schlechter ab und können Augen weniger gut lesen, beispielsweise, welche ja, Gefühlswelt sich dahinter verbirgt. Das ist das eine. Das andere ist das Mitgefühl, was tatsächlich weniger stark ausgeprägt ist, wenn man Menschen in der Machtposition oder nachdem sie in der Machtposition waren, beispielsweise Bilder zeigt von krebskranken Kindern oder Videos zeigt, dann schwingen die weniger stark dann auch mit dem Leid mit. Das ist so das eine bei den Gefühlen. Aber auch dieses frühere Stereotyp, oh, die armen Machthabenden, die haben es ja so schwer und die zerbrechen unter ihrer Verantwortung. Das ist auch eher nicht der Fall, sondern es ist eher so, dass Macht dazu führt, dass Menschen sich gut fühlen. Also, dass positive Gefühle aktiviert werden. Aber, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, negative Gefühle werden weniger stark aktiviert. Also gerade sowas wie Scham oder auch wie Schuld, das ist weniger verbreitet dann, wenn man in der Machtposition dann auch sich befindet. Wir wissen, dass das Selbstwertgefühl gesteigert wird und wir wissen auch, dass die Dopaminproduktion aktiviert wird. Also Dopamin wird im Gehirn ausgeschüttet, beispielsweise auch, wenn ich bei LinkedIn irgendwelche Likes bekomme und so weiter. Das ist schon sehr nah dran am Belohnungszentrum. Das ist auch ein Stoff, der sozusagen sehr assoziiert ist mit Suchtverhalten. Und das wird stärker sozusagen aktiviert. Und da haben wir eine Situation, wenn wir das mal alles zusammennehmen, also bessere Gefühle, weniger schlechte Gefühle, mehr Selbstwertgefühl, auch eine stärkere Dopaminausschüttung. Das ist schon sehr ähnlich zumindest zu Drogen, ne? Also es ist jetzt nicht so extrem weit entfernt und dadurch ist es auch ganz gut nachvollziehbar, dass Menschen solche Positionen nicht gerne räumen, nicht nur aus, ich sag mal, taktischen Gründen, weil das gefährlich für einen werden könnte, sondern einfach, weil es sich auch nicht so gut anfühlt, wenn ich auf einmal weniger Macht habe. Das ist etwas, was sehr, sehr gut nachweisbar ist, auch im Rentenübergang. Ja, wenn auf einmal der Professor nicht mehr die Macht über die Doktorandinnen und Doktoranden hat, wenn er auf einmal spürt, meine Güte, da ist nicht mehr meine Macht stabil, die ist nicht mehr da, ich darf nicht mehr über andere Menschen richten, auch nicht mehr über die Studenten. Und wenn auf einmal auch der Status weg ist, wenn niemand mehr anruft, weil man vielleicht gar nicht über Affiliation und über, ich sag mal, nettes Verhalten irgendwie stabile Beziehungen aufgebaut hat, sondern eher über Abhängigkeiten und Macht, das fühlt sich für viele sehr, sehr schlimm an. Und da gibt es auch gut dokumentierte Fälle. Ich habe das gerade in der FAZ letztens gelesen, wie brachial das auch auf manche wirkt und wie dann das auch kompensiert wird, beispielsweise durch mehr Alkoholkonsum, Medikamentenkonsum oder was auch immer. Also das ist so der eine Bereich. Macht fühlt sich gut an, Macht aktiviert, Macht macht wach. Ja, Macht macht aber auch ein Stück weit abhängig. Und in den Wahrnehmungen wissen wir, dass Stereotypisierung angeregt wird, dass Menschen in mächtigen Positionen eher so Menschen als große Gruppe wahrnehmen, ach, die Mädels da, die kleinen Doktoranden, ja, oder ja, wirklich nicht mehr individualisiert berücksichtigend Menschen wahrnehmen, sondern dann eher so als grobe Masse und das stärker objektiviert wird. Also, dass man Menschen stärker als Objekte wahrnimmt, was bringt denn mir der Konstantin jetzt eigentlich? Antworte ich dem, der hat mich angeschrieben, bringt er mir was oder bringt er mir nichts? Ja, also dass diese Objektivierung stärker dann verbreitet ist. Und der letzte Bereich, das war das Verhalten. Es gibt ganz viele Effekte. Also beispielsweise das Sprechverhalten wird relativ schnell dann auch beeinflusst. Also das merkst du jetzt gerade auch an mir. Ich bin als Professor ans Reden gewöhnt und ich rede jetzt auch relativ lange. Und das ist manchmal ganz schrecklich, wie mächtige Menschen immer mehr reden über die Zeit, weil sie halt auch weniger unterbrochen werden, man sich auch weniger traut, sie zu unterbrechen. Und dann sind das natürlich auch so psychologische Effekte, wenn man nicht unterbrochen wird, dass man denkt, dass man ganz schlaues Zeug redet und so weiter. Also Monologe, lange Redeeinheiten, das ist etwas, was bei mächtigen Menschen im Verhalten nachweisbar ist, dass sie ihren Körper groß machen, dass sie eher sozusagen auch körperlich, neben verbal, auch körperlich sich mehr Raum dann zugestehen. Und dann haben wir noch so Effekte, was Impulsivität angeht, dass man sozusagen mehr und stärker impulsiv handelt in der Machtposition oder auch korrupter ist. Dass Menschen sozusagen, wenn sie in einer Machtposition sind, sich selbst auch mehr zugestehen. Und das ist natürlich, Korruption ist ein hartes Wort, ja. Also das sind auch manchmal so Übergangsbereiche, glaube ich, aber so insgesamt, ja, deckt man sich mehr zu, weil man auch glaubt, ich habe da mehr verdient, weil ich bin ja so toll und weil man dann auch weniger befürchten muss, wenn man sich mehr in die Tasche dann auch steckt, weil da auch weniger Sanktionen zu erwarten sind als auf anderen Ebenen.
Könnte man ganz allgemein zu diesen Effekten sagen, umso mehr Macht ich habe, umso schlimmer sind auch diese Effekte oder umso virulenter wirken die?
Ja und nein. Also ich würde schon sagen, dass wir denken ja als Psychologinnen und Psychologen immer in Wahrscheinlichkeiten, dass die Gefahr zunimmt und die Wahrscheinlichkeit für diese Effekte auch zunimmt mit stärkerer Machtkonzentration. Aber es hat auch was mit der Zeit zu tun, glaube ich. Also wie lange bin ich in so einer Machtposition drin? Und da trifft natürlich auch Macht auf ein Individuum. Und dieses Individuum hat unterschiedliche Motive. Jeder hat ein Machtmotiv, aber das kann auch sehr unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Also das wirkt auch gewisse Persönlichkeits- auch Unterschiede. Und dann gibt es natürlich ungünstigere Kombination, ja, also wenn jemand sehr, sehr mächtig ist, gleichzeitig sehr lange sehr mächtig ist und dann noch, ich sag mal, charakterlich das sehr auch anstrebt, ein starkes Machtmotiv hat, vielleicht auch ein eher egoistisch orientiertes Machtmotiv, dann sind die Effekte vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker.
Na Mensch, da fallen mir doch direkt Zeitgenossen ein, denen ich das fast zuschreiben würde, direkt weltpolitisch. Aber lassen wir mal die Mächtigen kurz beiseite und gucken mal die andere Seite an, die Objekte der Macht sind, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Und ein Stichwort, das wir auf alle Fälle ansprechen müssen in der Folge, ist erlernte Hilflosigkeit. Das fand ich total spannend als Konzept, wie du es ausgeführt hast. Wie schaut die Seite derer aus, die der Macht ausgesetzt sind?
Ja, also Menschen, die weniger mächtig sind oder die häufig Ohnmacht erleben, die haben halt häufig Situationen, wo sie die Situation halt weniger gut kontrollieren können. Also die weniger Ressourcen haben, um Probleme dann auch zu kompensieren, die stärker auch der Macht und den Ressourcen von anderen ausgesetzt sind. Und das ist etwas, was Menschen stresst, ne? Also wenn ich Situationen nicht beeinflussen kann, wenn ich nicht sozusagen Kontrolle habe, dann ist das etwas, was mir schadet psychisch. Also das ist etwas, was wirklich nachweisbar ist, dass solchen Menschen halt häufiger dann auch Krankheiten passieren, dass sie das Immunsystem davon beeinflusst ist, dass diese ständige Cortisolausschüttung, also Ausschüttung von Stresshormonen, dass das langfristig dazu führt, dass Menschen halt häufiger dann auch beansprucht sind und auch häufiger krank sind. Und das ist natürlich auch eine Situation, die nicht angenehm ist, aber die zumindest einen Vorteil hat. Die Empathie wird eher gestärkt. Also in dem Moment, wenn ich in unsicheren Situationen bin, wenn ich in einem Stadtteil lebe, der nicht so hübsch, schön und geputzt ist, dann muss ich halt mehr auf mein Umfeld achten. Also ich muss auch, wenn ich auf einer unteren Hierarchiestufe in einem Unternehmen bin, vielleicht auch keinen festen Vertrag habe, sondern nur einen Zeitvertrag habe, muss ich halt wirklich jeden Morgen auch achten. Was ist denn das für eine Stimmung beim Chef? Also wie kam der morgens rein? Oder die Chefin? Und wie verhalte ich mich? Also ich muss viel, viel stärker dann auch mein Umfeld achten, als das die Mächtigen tun müssen. Und das trainiert zumindest etwas die Empathie. Langfristig, das ist das Thema erlernte Hilflosigkeit, führt das halt durchaus auch zu Passivität. Und diese Ergebnisse der erlernten Hilflosigkeit, die stammen aus Tierversuchen mit Hunden. Da hat man Hunde in eine Box gepackt, hat die linke Seite elektrifiziert und dann gab es so eine kleine Hürde zwischen den beiden Seiten der Box. Und 100% der Hunde sind einfach rübergesprungen, sobald sie auf der linken Seite Elektroschock bekommen haben. Und dann gab es die zweite Versuchsphase nach einer Pause, da sind dann alle Hunde wieder auf die linke Seite gekommen, aber die Hürde wurde hochgefahren, die kamen halt nicht aus dieser Schmerzsituation raus. Und die Hunde haben geheult, die haben gebellt, die haben am Anfang gekratzt und irgendwann haben die verstanden, Mist, mein eigenes Verhalten hat überhaupt keine Effekte in der Umwelt. Ich bin machtlos, ich bin ohnmächtig. Und dann sind die mehrheitlich einfach liegen geblieben und haben diese Elektroschocks über sich ergehen lassen. Man konnte teilweise gar nicht erkennen, dass die gerade leiden. Und dann kamen die Hunde wieder raus, hat sie dann wieder nach einer Pause reingesetzt und hat dann die erste Versuchsphase wiederholt. Und diese erste Versuchsphase, wo vorher noch 100% der Hunde auf die rechte Seite gesprungen sind, sah auf einmal ganz anders aus. Das heißt, die Mehrheit der Hunde ist liegen geblieben und hat einfach nicht mehr die Flucht gesucht, weil sie den Glauben verloren hatten, weil sie die Überzeugung verloren hatten, dass sie irgendwas bewirken können. Und das ist das, was wir in der Psychologie erlernte Hilflosigkeit nennen. Das ist für mich das Gegenteil von Macht, das Gegenteil auch von Empowerment. Das ist etwas, wo Menschen wirklich und Tiere auch die Überzeugung verloren haben, dass sie irgendwas bewirken können und dann in der Situation einfach auch nur noch den Schmerz über sich ergehen lassen und auch die Ohnmacht. Und das ist etwas, was teilweise schon ganz früh anfängt in der Sozialisation von Menschen, dass ich irgendwie nach Hause komme, eine gute Note habe, keine Reaktion bekomme von außen, weil, was weiß ich, Eltern sind nicht da, der Papa oder die Mama ist Professor, pendelt irgendwo nach Würzburg, nach München zur Uni, da ist niemand da, keine Resonanz irgendwie da. Wenn ich mit schlechten Noten komme, das Gleiche. Oder auch später im Beruf, dass Menschen irgendwie in einem Konzern sagen, Mensch, beispielsweise als Handwerkmeister, wir müssen hier an der Maschine was verändern, sonst geht die kaputt. Ich höre da, das Ritzel ist nicht gut eingestellt, aber niemand hört auf die, ne? Und irgendwann lassen auch in solchen Situationen Menschen dann Arbeit über sich ergehen und liegen hilflos in der Ecke rum, ne? Und das ist so eine Form von Passivität, die dann auch entsteht, die eigentlich das Gegenteil ist von dem, was wir unter Einflussgefühlen, Machtgefühle dann auch beschreiben.
Das geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung. Du beschreibst an einer Stelle in deinem Buch, da geht es um den Umgang mit Macht auf individueller Ebene, den Teufelskreis des Autoritären. Also für die Hörenden, man beginnt sozusagen bei einem Gefühl der Bedrohung oder einer Komplexität. Daraus entsteht bei Menschen Angst und aus der Angst wiederum der Wunsch nach Autorität, genauso wie die Anwendung von Autorität. Und das wiederum führt tatsächlich zu Hilflosigkeit, auch zu sinkender Innovation, zu schlechterer Leistung. Und das erhöht am Ende wieder die Komplexität der Lage und die echte Bedrohung, die es gibt. Und so entsteht so ein Teufelskreislauf, der Autorität befördert. Hast du das Gefühl oder einen Eindruck, dass das zurzeit auch was ist, was in deutschen Unternehmen stattfindet? Also nicht bei Individuen, sondern bei Unternehmen, die sich gerade in der Krise befinden. Vielleicht auch noch größer gedacht, ich denke an solche Sachen wie diesen Kampf ums Homeoffice, die Leute jetzt wieder zurück ins Office zu bringen, aber auch den Abbau von Change-Abteilungen, sobald eine Krise am Horizont ist. Drohen da Unternehmen auch in diesen Teufelskreis reinzukommen?
Ja, also erstmal diese, ich sag mal, sozialpsychologischen Dynamiken, die gelten natürlich auch für Unternehmen, ne? Also Menschen hören nicht auf, sich auf eine gewisse Weise zu verhalten oder wahrzunehmen oder zu fühlen, wenn sie dann in den Betrieb eintreten und dann morgens durchs Unternehmenstor irgendwie da kommen. Ich würde gerne unterscheiden noch eben zwischen Autorität und autoritär beziehungsweise autoritärer Führung. Autorität ist eher so, Mensch, ich krieg so eine gewisse Wertschätzung, also jemand nimmt mich wahr als jemand, der Status hat und so weiter. Und autoritär ist wirklich diese Machtkonzentration bei wenigen, die dann sozusagen heroisch, herrisch dann über die Ressourcen verfügen und sich dann teilweise auch sehr, sehr egoistisch dann verhalten und die Entscheidungsmacht sozusagen bei sich selbst dann sehr stark konzentrieren. Und vor allem diese Dynamik der autoritären Führung ist so schwierig und führt dann zu der Hilflosigkeit. Und das sehe ich schon in Unternehmen, dass das passiert. Also gerade beim Thema Homeoffice, die Belege sind ja relativ deutlich, dass das insgesamt gar nicht so starke Effekte hat, eher sogar positive Effekte hat, wenn Menschen auch mal ungestört von zu Hause arbeiten können. Wir wissen, dass die psychische Belastung weniger stark ausgeprägt ist, dass teilweise sogar die Leistung profitiert. Und wir wissen gleichzeitig, dass dieses brutale Zurückholen von Leuten Menschen emotional erschöpft und gleichzeitig nicht die Produktivität irgendwie erhöht. Also wenn man das gut managt, vor allem auf der Teamebene und da gewisse Freiheiten auch bestehen, dass ein Team das auch selbst entscheiden kann, hat man da eigentlich auch ökonomisch viel davon, wenn man das auch mit Freiheiten versieht. Und trotzdem wird's gemacht. Also das hat auch was damit zu tun, dass Empirie häufig in den hohen Management-Ebenen nicht immer wahrgenommen wird oder das auch nicht immer bekannt ist. Aber auf der anderen Seite geht es hier auch um eine Machtdemonstration. Und das ist auch schon autoritär, wenn ich dann auf einmal plötzlich ganz, ganz viele Kolleginnen und Kollegen dann zurückhole mit 6 Wochen Ankündigung. Das ist schon krass. Und da geht es schon viel um Macht. Da geht es auch viel um eine Machtdemonstration. In einigen Unternehmen ist es aber auch tatsächlich eine relativ kostengünstige Möglichkeit, Menschen dann auch loszuwerden. Ne? Mhm. Weil das lässt sich jeder mit sich machen. Es ist nur der Effekt schon auch wiederum nachgewiesen, dass eher die guten Leute dann wechseln. Ja, und man mit den Leuten, die sich es halt nicht leisten können, zu wechseln, dann auch zurechtkommen muss. Und das ist eine Machtdemonstration, die ist auch gespeist durch Angst und Unsicherheit. Die soll Signale setzen an die Aktionäre oder an den Aufsichtsrat. Guck mal, was ich für ein starker Mann bin, weil es vor allem auch Männer sind, die dann in diese Richtung dann tendieren. Aber langfristig ist das halt schädlich. Und das sind solche autoritären Machtkreise, die sich dann entwickeln, so Teufelskreise, die den Unternehmen nicht gut tun und wo den handelnden Personen auch gar nicht klar ist, dass sie gerade aus Unsicherheit, dass sie aus Angst handeln und dass sie versuchen, da irgendwie Signale zu senden, um irgendwie als starke Führungskraft wahrgenommen zu werden. Das ist vielen gar nicht so bewusst, wie viel Unsicherheit da vielleicht auch mitspielt. Also abgesichert aus der Evidenz ist dieses Vorgehen und aus der Forschung so überhaupt nicht.
gut, dann kann man
also man müsste als rationaler Manager, die wollen ja immer so wahnsinnig rational sein, eigentlich was anderes tun. Ne? Also eher Entscheidungen auf die Teamebene verlagern, weil die besser entscheiden können, ja, wie sie zusammenarbeiten können, eher einen Rahmen ja festlegen, aber dann relativ hohe Autonomiemöglichkeiten bieten. Das wäre jetzt eher das rationale Vorgehen, aber das ist dann nicht sozusagen gewünscht.
Ja, du sprichst schon von Autonomie, deswegen hacke ich da gleich ein. Ein anderes wichtiges Konzept, das klang jetzt auch schon mehrmals an bei dir, ist Empowerment, auch nicht erst in dem Buch. Als Gegenstück zur Macht oder als bessere Macht, würde ich jetzt mal so fragen. Erklär mal, was das ist und auch, weil wir gerade eh über Organisationen schon reden, was dann Empowerment-orientierte Führung ist in Organisationen.
Das ist ein Thema, mit dem ich mich schon länger beschäftige. Ein Thema, zu dem ich mich auch habilitiert habe, was mich einfach fasziniert, weil auf einmal Macht dadurch irgendwie die Zacken verliert und die negativen Nebenwirkungen ein Stück weit verliert, wenn man es einbettet in diesem Empowerment. Und dieses Erleben von Empowerment setzt sich zusammen aus vier Wahrnehmungen der Arbeitsrolle. Das ist erstmal das Erleben von Sinn, also dass ich bei Sinnen bin bei der Arbeit, dass ich irgendwie das Gefühl habe, die Tätigkeit, die ich da tue, ja, die ist bedeutsam. Die zweite Dimension ist das Erleben von Kompetenz, von Selbstwirksamkeit, dass ich mir zutraue, diese Arbeit auch zu bewältigen. Dann haben wir die Facette der Selbstbestimmung, der Autonomie, dass ich das Gefühl habe, ich kann mitbestimmen dabei, mit welchen Werkzeugen ich arbeite, wie mein Arbeitstempo ist, kann also mitgestalten, wie meine Arbeit dann aussieht und habe da gewisse Freiheitsgrade. Und das vierte ist dann wirklich das Erleben von Einfluss, das Erleben von Macht. Aber eher Einfluss in dem Sinne, dass ich mich als wirksam erlebe. Also weniger, ich kann jetzt hier andere kontrollieren, sondern ich habe das ja auch die Möglichkeit, Einfluss auszuleben, im Interesse von anderen, ja, dann auch Einfluss gewähren und habe sozusagen, ja, Machtressourcen und Möglichkeiten, dann auch mich in dem Bereich auszuleben. Und diese vier Facetten gehören irgendwie zusammen. Das können wir auch in unseren Studien immer gut nachweisen, dass die zusammengehören und gemeinsam dieses Gefühl von Empowerment ergeben. Und dieses Gefühl von Empowerment ist wiederum assoziiert langfristig mit vielen positiven Konsequenzen. Und das ist zum einen die Arbeitszufriedenheit, die profitiert, die Bindung an die Organisation. Menschen verhalten sich proaktiver. Ja, also gerade in so einer VUCA-Welt wartet man nicht, bis irgendwie der Chef oder die Chefin aus dem Urlaub zurückkommt, sondern man löst die Probleme des Kunden halt proaktiver. Weniger Stress erleben, mehr Innovationsfähigkeit, mehr Leistung und gleichzeitig aber auch weniger Depressionsneigung. Und das sind so, ja, also Konsequenzen auf einmal von Macht, wenn die eingerahmt wird, auch von Sinn, Selbstbestimmung und Kompetenz erleben, die auf einmal total positiv sind. Und wir haben auch mal eine Studie gemacht, wo wir uns viele hundert ältere Arbeitnehmende über Jahre angeschaut haben, immer wieder Kontakt zu denen gesucht haben und da konnten wir zeigen, es waren ältere Beschäftigte, dass die erst später in Rente gehen, wenn die Empowerment erleben und wenn sie in Rente sind, dann anfangen auch aktiver die Rente zu gestalten, sich proaktiver noch einbringen in die Gesellschaft, auch für den alten Arbeitgeber und so weiter. Und das hat einfach sehr, sehr positive Effekte, weil es halt auch diese Grundbedürfnisse von Menschen auch abbildet. Und hier haben wir dann auf einmal einen Fall, wo wir sehr langfristig positive Effekte haben, wo man halt auch die Schwerpunktsetzung darauf legen könnte. Nicht auf das Thema, wer hat hier am meisten Macht, sondern hey, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass möglichst viele Menschen in so einem Unternehmen Empowerment erleben? Und das kann man natürlich auch durch Führung stimulieren, das kann man durch Führung auch unterstützen und dazu gehört beispielsweise dieser empowerment-orientierte Führungsstil.
Also das sind wir ja schon automatisch wieder bei Themen wie Agilität und New Work, wo es ja auch viel um Autonomie geht.
Ja.
Und du beschreibst auch in deinem Buch sinngemäß, dass Organisationen oft Selbstbestimmung abgeben, weil jeder dann einen Haken dahinter macht, was du gerade beschrieben hast, von den Vorteilen von Empowerment. Aber gleichzeitig, also sie geben Selbstbestimmung ab, aber gleichzeitig weder Einfluss noch Macht. Woran kann denn ein Team merken, dass sie jetzt zwar selbstbestimmt sind, aber machtlos? Und dass das so eigentlich nichts bringt?
Ja. Also das kann man relativ gut in unseren Daten immer nachweisen, dass das nicht so ein Rosinenpicken sein sollte. Also die Unternehmen, die gleichzeitig Sinn, Selbstbestimmung, Einfluss und Kompetenz gewähren, profitieren einfach von diesen Effekten viel, viel stärker als die Unternehmen, die beispielsweise nur Selbstbestimmung dann gewähren. Und Selbstbestimmung ist eigentlich so die einfachste und gleichzeitig auch die gefährlichste Dimension von Empowerment. Es geht ganz schön einfach zu sagen, ach, macht ihr doch mal. Ja, also ihr kriegt jetzt hier die Autonomie. Häufig wird auch da laissez-faire Führung verwechselt mit partizipativer beziehungsweise auch empowerment-orientierter Führung. Kostet doch erstmal nichts. Wir wissen aber auch, dass Autonomie auch zu viel irgendwann entstehen kann und dass Menschen dann auch nervös werden. Und das nennt man so das Autonomieparadox, dass man dann auch unsicher wird und dann auch irgendwann die Sache ein bisschen kippt. Und wie merkt das ein Team? Naja, ich bekomme halt Selbstbestimmung, aber nicht gleichzeitig die Macht. Also ich bekomme nicht gleichzeitig Budgetverantwortung, sondern die liegt halt weiter beim Chef oder bei der Chefin, teilweise auch 3 Hierarchiestufen weiter oben. Und ich habe vielleicht Selbstbestimmung, aber ich habe nicht gleichzeitig auch die Möglichkeit, auch dann wirklich Regeln festzusetzen, wie das dann funktioniert bei uns im Team, sondern da muss ich dann auch wieder auf das Gutdünken von anderen Hierarchiestufen dann auch mich daran orientieren oder da abwarten. Und das fühlt sich für viele Menschen auch paradox und schwierig an, ne? Dass ich irgendwie auf der einen Seite soll ich jetzt hier autonom handeln, aber auf der anderen Seite habe ich nicht wirklich Macht. Also ich werde nicht eingeladen, wenn strategisch irgendwie jetzt entschieden wird, was mein Team langfristig machen soll. Oder wenn es mal schwierig läuft, und das ist ganz häufig der Fall, dass man in solchen Situationen der Krise auch wirklich sieht, wo liegt denn eigentlich die Macht, wird halt dann über das Team hinweg entschieden. Und man sieht, ah, okay, die Macht liegt wo ganz anders. Wir haben gar nicht den Einfluss und die Möglichkeit, langfristig über unser Schicksal zu bestimmen. Ne? Und das ist etwas, was für viele schwierig erlebt wird und auch gerne, dann wird auch wieder die Autonomie auch ganz schnell wieder einkassiert. Also auch selbst die Macht über die Autonomie habe ich dann nicht. Weil dann, wenn was schiefgelaufen ist oder höhere Hierarchiestufen glauben, dass was schiefgelaufen wird, diese Autonomie dann auch sehr schnell einkassiert wird. Also man hat noch nicht mal die Macht über die Autonomie in solchen Situationen. Und das fühlen Menschen relativ schnell. Und das ist bei allen Dimensionen eigentlich so von Empowerment. Die gehören halt zusammen. Ne? Also was bringt mir Selbstbestimmung, wenn ich einen sinnlosen Job machen muss? Ne? Also du hast jetzt hier total viel Selbstbestimmung bei diesem Podcast, kannst dir einladen, wen du willst, aber hast überhaupt keinen Bock oder überhaupt kein Sinn erleben in solchen Gesprächssituationen. Oder was bringt dir, hier Podcasts irgendwie durchzuführen, wenn du dich da nicht kompetent fühlst und irgendwie die ganze Zeit Schiss hast? Und das Gleiche ist auch beim Thema Macht der Fall. Ne? Also wenn du auf der einen Seite Autonomie hast, aber nicht gleichzeitig Macht, dann ja, fühlt sich das einfach nicht so gut an und hat halt dann nicht diese positiven Konsequenzen, die wir aus der Forschung kennen.
Also ich finde das Gespräch sau spannend. Die Zeit ist leider schon ein bisschen vorangeschritten. Ich glaube, wir könnten mit genug Zeit ein ganzes Buch durchsprechen. Aber ich nutze jetzt mal meine...
Und auch lesen tatsächlich. Das, ja, ist tatsächlich. Also
steht weiterhin.
Zwar kein Hörbuch, aber man kann tatsächlich noch nicht lesen und dann mit eigenen Stimmen sich tatsächlich die Erkenntnisse da im Gehirn vorstellen.
Wenn ihr einen Sprecher sucht, ich bin zur Stelle für das Hörbuch. Aber ich nutze jetzt mal die Macht, die ich habe als Podcast-Host heute und möchte noch ein Thema ansprechen, was mich besonders interessiert. Ja. Und zwar ist, dass du empfiehlst, Organisationen ihr Organigramm zu ergänzen um eine Machtlandkarte. Und ich habe mich gefragt, was ist das, wie schaut das aus und wie entsteht die? Wer malt die Machtlandkarte?
Ja. Also Machtlandkarten finde ich wichtig als Ergänzung zum Organigramm. Wenn man sich so ein Standardorganigramm anguckt, nehmen wir mal Fußball, FC Bayern und guckt sich an, welche Position Uli Hoeneß im Organigramm hat, dann ist er, glaube ich, Ehrenpräsident und Teil des Aufsichtsrates. Du bist Bayer oder kommst aus Bayern, glaube ich. Bitte korrigiere mich, wenn das irgendwie falsch ist. Aber im Organigramm ist er, glaube ich, Ehrenpräsident und gleichzeitig,
Er ist nicht viel,
ja.
glaube ich, im Organigramm. Sagen wir es mal so, da sind wir uns einig.
Er hat auf dem gleichen Niveau, glaube ich, wenn es den noch gibt, im Aufsichtsrat wie Edmund Stoiber. Ne? Aber wenn man sich dann anschaut, wie viel Macht hat Uli Hoeneß, dann ist das sehr, 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 sehr viel Macht. Ja, also mehr als der Manager Macht hat und wahrscheinlich auch mehr als der Vorstandsvorsitzende oder jeder andere Spieler oder was auch immer. Und das ist etwas, was wir in Organigrammen häufig gar nicht sehen, dass Macht vielleicht auch eine Unwucht hat. Und das ist die Zielsetzung von Machtlandkarten, das sichtbar zu machen. Wie geht man bei Machtlandkarten vor? Man versucht sozusagen, sich erstmal festzulegen, welche Machtform interessiert uns denn jetzt? Beispielsweise Expertisemacht, Entscheidungsmacht, Belohnungsmacht, Bestrafungsmacht oder was auch immer. Man kann auch versuchen, ich sag mal, die Macht an sich irgendwie einschätzen zu lassen. Das gelingt aber manchmal nicht so gut, als wenn man sich eine spezifische Machtart dann aussucht. Und dann holt man sich Menschen zusammen, die sich mit dem Unternehmen auskennen, mit den Personen, die dort ja, agieren. Am tollsten wäre natürlich, man macht eine Kompletterhebung, wo jeder sozusagen einschätzt, wie mächtig nehme ich denn die verschiedenen Figuren und Personen wahr. Dann wird eine Evaluation vorgenommen, beispielsweise, wie hoch ist die Expertisemacht von gewissen Personen im Unternehmen. Und dann wird das durch einen Kreis in so einem Soziogramm dargestellt. Und dann sehe ich relativ gut, ja, wo sind große Kreise, wo sind kleine Kreise. Und dann bewertet man häufig noch die Verbindungen zwischen den Kreisen. Also welches Verhältnis hat beispielsweise der Uli Hoeneß zum Edmund Stoiber oder zu irgendeinem anderen ja, eben in dem Unternehmen oder in dem Verein. Und dann sehe ich sozusagen zum einen, wie mächtig bezogen auf eine Machtart sind die verschiedenen Figuren im Unternehmen und wie sind die Verbindungen untereinander? Gibt es Machtzentren, die zusammengehören oder die gegeneinander arbeiten und so weiter? So, erste Stufe. Dann macht es halt Sinn, nicht nur den Ist-Zustand zu evaluieren, sondern auch den Soll-Zustand, dass man also die Menschen in dem Workshop beispielsweise dann auch befragt, wie müsste denn eigentlich die Macht verteilt sein? Also wie groß müssten denn eigentlich die Kreise sein, damit wir als Organisation gut funktionieren? Auch da empfehle ich immer eine gewisse Form von Klarheit. Also man sollte sich schon auch konzentrieren darauf, was meine ich jetzt damit? Also meine ich jetzt die Organisationsleistung, damit das irgendwie positiv sich entwickelt oder die Innovationsleistung, die Agilität oder die Resilienz oder gegebenenfalls auch, dass wir hier gesund und zufrieden zusammenarbeiten können. Also was wäre denn der Idealzustand? Wie müsste denn eigentlich die Macht verteilt werden? Und dann hat man zwei verschiedene ja, Abbildungen, zwei verschiedene Soziogramme und das ist schon sehr spannend. Ja, die liegen in der Regel nicht so nah beieinander, sondern
Es klingt auch explosiv.
es ist ja explosiv. Trauen sich auch nur ganz, ganz wenige Unternehmen, gerade bei sowas wie Kundenmacht. Ne? Also wer hat jetzt beispielsweise die Zugänge zu wichtigen Kunden? Dann sieht man auf einmal, ach du Scheiße, das sind halt drei Leute im Vertrieb, die haben halt die relevanten Kunden
Dabei sind es ja
Kontakte
eigentlich
und
Sachen, die dann doch jeder eigentlich weiß. Ja,
natürlich.
man hat nur keine gemeinsame Sprache dafür. Aber jeder
Halt keine.
weiß, wer wo wer mächtig ist.
Genau, also deswegen ist das auch relativ easy. Also die Leute, da braucht man nicht immer eine Kompletterhebung. Da reichen auch 20 oder 10 relevante Personen in so einem Workshop, die können das schon recht gut einschätzen. Und dann sieht man beispielsweise, ach du Jemine, also jetzt bei der Informations- oder bei der Expertisemacht haben wir eigentlich eine Herausforderung, dass da drei Leute sind, die die Expertise haben, aber die sind nur noch 5 Jahre bei uns oder im Vertrieb, um Himmels Willen, ne? Also wenn die drei abgeworben werden, dann sieht es aber erstmal schwierig aus für unsere Geschäftsergebnisse und so weiter. Und dann kann man an dem Thema Macht auch arbeiten, weil es etwas transparenter geworden ist. Es ist nicht einfach, die Arbeit, die danach kommt, aber zumindest habe ich mal ein gewisses Bild davon, wie es aussehen könnte oder sollte und wie es tatsächlich aussieht, aber ja, und bin dann ein bisschen handlungsfähiger. Das ist eine Form von Diagnostik, die ich sehr schätze. Und das ist ja bei uns Psychologinnen und Psychologen so, wir arbeiten eigentlich nicht ohne Diagnostik. Also vor die Intervention hat der Mensch die Diagnostik oder der liebe Gott die Diagnostik gesetzt. Das heißt, wir starten eigentlich erst wirklich an Interventionen, wenn wir auch Bescheid wissen, was ist hier los. Ähnlich wie beim Arzt. Und das finde ich jetzt so eine Form von Machtdiagnostik wichtig, dass man nicht einfach brutal anfängt, hier irgendwas durchzurütteln, ohne sich darüber vorher Gedanken gemacht zu haben. Und das gilt aber auch für andere Transformationsprozesse auch. Also jede Transformation schafft Machtfragen, verändert Machtsituationen und das sollte ich früh antizipieren. Das sollte ich tatsächlich mit in die Transformationsgleichung, wenn es sowas überhaupt gibt, halt mit hineinnehmen und nicht auf einmal nach einem halben Jahr merken, ah Mist, jetzt haben wir aus den ehemaligen Führungskräften Scrum Master gemacht und die verhindern den Erfolg des Unternehmens, naja, weil sich das halt nicht so geil anfühlt, wenn man auf einmal nicht mehr in der standardhierarchischen Position drin ist. Ja, hätte man auch vorher wissen können.
Oder andersrum, jede Transformation muss scheitern, wenn sie die eigene Machtlandkarte oder Macht im Allgemeinen ignoriert als Größe.
Genau, und jeder hat einfach diese Machtfragen, also das Herrschafts- und das Verteilungsproblem wird von jeder Transformation irgendwie dann auch tangiert oder auch angesprochen und gute UnternehmensberaterInnen versuchen da auch da frühzeitig dran zu arbeiten. Aber es passiert halt selten, weil halt der Widerstand auch vom Kunden da ist. Ich war letztens bei einer Unternehmensberatung, die auch das Thema Macht mal etwas genauer vorgestellt bekommen wollte. Da war aber die ganz klare Ansage, aber wir wollen das bitte nicht auf uns selbst beziehen. Weil das, keine Ahnung, was dann auf einmal passiert bei uns im Workshop. Ja, und so denken auch Unternehmen, bis es halt dann einfach nicht vorangeht oder die Sache irgendwie explodiert.
Ja, die größten Veränderungen oder die besten Veränderungen brauchen wahrscheinlich auch immer den meisten Mut. Das ist das Problem an der Stelle. Was ich an deinem Buch toll finde, ist, dass man nicht gleich einen Workshop machen muss und nicht gleich das Unternehmen umkrempeln muss. Man kann das einfach lesen und man kriegt viele Impulse, neue Perspektiven, auf sich selbst zu gucken, auf die Organisation, in der man ist, am Ende auch auf die Gesellschaft. Wir haben heute gar nicht groß politisch gesprochen, aber auch
Ja.
da lässt sich die Psychologie der Macht anwenden. Leider ist die Zeit jetzt schon ziemlich am Ende. Und bevor wir in den Checkout gehen, müssen wir noch über ein Thema reden. Wir haben schon über Hasen und Hunde gesprochen, aber mit dir, Carsten, muss ich auf alle Fälle noch über die Geierperlhühner sprechen, die ich erst durch dich kennengelernt habe. Ich paraphrasiere das mal. Ich hoffe, ich mache das richtig. Dieses Federvieh zeichnet sich dadurch aus, dass es sehr schön ist, sehr auffällig in seinem Lebensraum und dadurch.
Der Kopf sieht aus wie ein Geier, aber unten drunter sind die sehr, sehr hübsch. Ja, sehr
Genau.
bunt.
Sie sind jedenfalls hübsch genug, dass sie leicht Opfer werden von Fressfeinden und ihre Chance zu überleben ist, sich zusammenzurotten, sich zusammenzutun. Da sind sie auf alle Fälle sicherer. Jetzt gibt's Geierperlhühner, die sind mächtiger als andere Geierperlhühner und nutzen das unter Umständen aus, indem sie Futter für sich reservieren etc. Und die Geierperlhühner haben aber einen Mechanismus entwickelt, wie sie diese Macht eingrenzen können. Sie laufen einfach weg. Also die Hühner, die nicht die Macht haben, die lassen dann das mächtige Huhn einsam stehen und so wird es entblößt, ist den Fressfeinden ausgesetzt und der eigenen Macht beraubt. Habe ich das so richtig beschrieben?
Status quo, Hühnchen ist dann auf einmal alleine, ist exponiert gegenüber den Fressfeinden, das sind vor allem Leoparden und kriegt auf einmal irgendwann Schiss und läuft dann hinter der Gruppe her und versucht dann irgendwie wieder reinzukommen. Und das finde ich faszinierend, ne? Also die haben wirklich einen kleinen Kopf, sind wirklich nicht die schlauesten Tierchen, dass die tatsächlich schaffen, ungehorsam dann auch zu handeln und zu praktizieren und ja, einfach weggehen. Diese Koordinationsleistung finde ich faszinierend und das ist etwas, was wir halt als Menschen nicht so oft hinkriegen, wenn da irgendjemand sich deutlich daneben benimmt, dass wir irgendwann sagen, okay, dann mach doch die Arbeit alleine oder wir überlassen dich den Fressfeinden. alleine und dass man auch mit Weggehen dann auch eine entsprechende ja, Botschaft auch sendet. Die
Perfekte
kollektiv
Überleitung zu.
Erfolgen muss.
Ja, genau. Perfekte Überleitung zu meinem Checkout ist nämlich die Frage an dich. In welcher Situation wärst du selbst gern Teil von so einer Geierperlhuhn-Runde?
In welcher Situation wäre ich gerne Teil einer Geierperlhuhn-Runde?
Die wegläuft und so die Macht entmachtet.
So, als Metapher für mein menschliches Leben. Also
genau,
nicht
richtig.
Für...
Weil so einfach wie bei den Geierperlhühnern ist es bei uns Menschen ja oft nicht.
Naja, weil man sich nicht traut und weil man sich nicht, nicht organisiert. Also ich würde mir wünschen, dass wenn gewisse internationale politische Figuren wieder etwas tun, was sehr vielen anderen schadet, dass man dann einfach vielleicht auch das ignoriert und einfach sagt, naja, mach mal. Und sich dann halt umorientiert. Das müsste dann aber die Weltgemeinschaft tun. Und das ist das Problem, was wir, glaube ich, wirklich haben. Wir haben kein Wie, kein Wir für diesen Planeten, sondern das ist jeder mit seinen Einzelinteressen mittlerweile. Und da würde ich mir tatsächlich wünschen, dass wir ein Wir hätten, dass wir so schlau wären wie Geierperlhühner und dann auch einfach weggehen würden und sagen würden, naja gut, dann produziert doch das alles bitte selbst.
Vielen Dank, Carsten, für dein sehr lesenswertes Buch und für die schöne Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Mir hat auch großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Zum Schluss noch eine Frage an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was ist euer Verhältnis zur Macht? Geht ihr aus dem Weg oder spielt ihr mit ihr? Schreibt mir und uns eure Gedanken. Ich bin gespannt auf eure Perspektiven. Das war Unboxing New Work mit Carsten Schermulli und mir, Konstantin Eckert. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao.